Herzlich willkommen bei Genussvoll Frau sein. Schön, dass du da bist. Ich bin Leonie, Diätologin für Frauengesundheit. Und hier geht es um ehrliche Gespräche, wahre Geschichten und das Frausein in all seinen Facetten. Hallo, liebe Beatrix, es freut mich total, dass du heute da bist und dass wir da ganz in Ruhe über deine Geschichte sprechen können. Und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast dafür. Bevor wir aber so richtig ins Thema starten, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn du dich entscheiden müsstest, wäre es dann Kaffee oder Tee?
Also für mich ist definitiv der Kaffee die Entscheidung.
Wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
Das ist eigentlich ganz unterschiedlich. Ich habe immer, es kommt auf die Tagesverfassung drauf an, meistens am Morgen einen Kaffeelatte mit Hafer oder Sojamilch, je nachdem, manchmal das. Mhm. Und am Nachmittag manchmal ganz gerne einfach einen Espresso.
Ja.
Genau.
Also kommt so ein bisschen auf die Tageszeit dann drauf
genau.
an.
Genau.
Und Tee kommt dann gar nicht in Frage, oder?
Witzigerweise eigentlich nicht. Ich habe einmal eine Zeit gehabt, wo ich wirklich viel Tee getrunken habe, aber nein, eigentlich gar nicht.
Bei mir ist das auch irgendwie so phasenweise und oft, ja, schaut dann der Tee gar nicht so an, gell?
Voll. Nein, weiß ich auch nicht, warum. Obwohl es so sicher leckere Sorten gibt. Was ich schon mal getrunken habe, ist total gern einen Schwarztee, auch mit Milch. Also das habe ich schon total gern gehabt, aber ja, weiß ich nicht.
Gibt es ja, glaube ich, auch so mit Zitrone und Honig oder wie man das dann noch verfeinern kann.
Ah, das nur? Es gibt sicher gute Varianten.
Ja, ganz sicher. Ja, aber wenn wir so ins Thema einsteigen, in deine persönliche Geschichte sozusagen, wo startet denn diese Geschichte? Wie weit müssen wir denn da
ganz
zurückgehen?
Ganz weit.
Ja?
Ganz weit. Also ich habe das die letzten Tage und Wochen immer wieder ein bisschen zurückreflektiert und es ist wirklich so, dass das ein absolutes Kindheitsthema ist und bei uns war das immer so, meine Geschichte startet, wie ich meinen Vater sehe, der sie jeden Tag .7 auf die Waage stellt.
Mhm.
Und wir als Kinder, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob mein Bruder das auch so gesehen hat oder so gespürt hat, aber ich als kleines Mädchen habe meinen Papa da immer beobachtet und je nachdem, wie dieses Ergebnis der Waage, und da hat es sich ganz sicher nicht um irgendwelche Kiloschritte gehandelt, sondern da ist wirklich um Mini-Steps gegangen, habe dann halt mitverfolgt, wie diese Zahl auf der Waage seinen Tag und natürlich auch dann unseren Tag und auch unser Leben halt beeinflusst hat. Und da sehe ich mich so, würde ich jetzt mal behaupten, 5 Jahre aufwärts.
Okay, Wahnsinn. Mhm. Das heißt, damals hast du das schon so mitgekriegt.
Genau. Mhm. Und das war halt dann auch, sie hat jetzt, also wenn man sich das so zurück erinnert, ist das total skurril, aber es ist halt wirklich so gewesen, gerade am Wochenende, wo der Papa und die Mama daheim waren, war halt dann wirklich immer wieder so, dass wenn halt dann das Ergebnis der Waage nicht seinem Wunsch entsprochen hat, dass wir als Familie dann halt, ist jetzt übertrieben gesagt, aber wenn es positiv gewesen war, hätte es wahrscheinlich Schnitzel mit Pommes gegeben und wenn es halt nicht gut für ihn ausgefallen ist, haben wir halt dann nur Gemüse gekriegt, jetzt überspitzt gesagt.
Okay.
Ja, aber so ungefähr hat man sich das, so war es meine Wahrnehmung, so habe ich das gespürt und da wie halt, so habe ich das assoziiert, so, ah, okay, wenn das auf der Waage negativ ist, dann muss ich was tun dafür, dass das jetzt auf einmal wieder besser wird und da muss ich halt gesund, man muss halt da hart kämpfen. So habe ich das halt gelernt. So bin ich aufgewachsen.
Das heißt, du hast das wirklich schon extrem früh eigentlich mitgekriegt.
Voll.
Weil viele haben das Thema dann vielleicht erst in der Pubertät. Aber das heißt, du hast das sehr früh damit eigentlich, ja, das schon sehr früh mitbekommen. Darf ich fragen, wann hat das bei dir dann gestartet, dass du dir auf die Waage gestellt hast? Also hast du das deinem Vater dann quasi so ein bisschen nachgeahmt?
Definitiv. Und bei mir ist dann der große Aspekt dann dazu gekommen, dass ich in meinem 6. Lebensjahr bereits meine Menstruation gekriegt habe.
Mhm.
Und dann ist es wirklich ratzfatz schnell gegangen im Sinne von hormonell. Also ich bin extrem groß geworden. Es ist natürlich die Brust gewachsen, und irgendwie habe ich mich halt damals schon gegenüber von meinen Freundinnen, Mitschülern etc. halt schon richtig mächtig gefühlt, einfach körperlich. Ja, und da war das dann natürlich klar, dass dann das natürlich vom Essen kommt und natürlich vom schlechten Verhalten und hin und her, und habe das dann, ja, ab dann, also ich würde sagen, ab dem 6., 7. Lebensjahr wirklich mit dem Papa teilweise, ja, Papa hat sich aufgestellt, runtergestellt und ich habe mich aufgestellt. Mhm. So haben wir das praktiziert.
Okay. Ich nehme mal an, damals war das für dich nicht ungewöhnlich, oder? Weil du hast das tagtäglich gesehen und hast das jetzt vermutlich gar nicht so wahrgenommen, als wäre das jetzt was Schlechtes. Ab wann oder wann hast du das angefangen zu reflektieren, dass das jetzt vielleicht gar nicht nötig ist, oder?
Also das ist, also da habe ich wirklich lang gebraucht, würde ich jetzt mal behaupten. Also wirklich lang gebraucht. Ja, ich würde eigentlich sagen, dass das noch gar nicht so lang her ist. Wirklich, also ich habe da, also auch nicht, keine Ahnung, so richtig bewusst, glaube ich, ist mir das erst vor 3, 4 Jahren eigentlich geworden, dass das so eigentlich gar nicht nötig ist.
Das heißt, du hast das eigentlich dein ganzes Leben so mit dir getragen und glaubt, das gehört sich so, oder das...
Also gesehen habe ich es vielleicht schon länger, aber umsetzen habe ich es wirklich erst vor, ja, würde sagen 3, 4 Jahren sowas, habe ich erst begonnen, das umzusetzen. Aber ja, aber dass mir aufgefallen ist, okay, eigentlich ist das so ja gar nicht so der Normfall, war das eben sicher schon länger her. Aber richtig, dass ich für mich umsetzen habe können, ist das noch gar nicht so lange her.
Wahnsinn. Wie ist es damals weitergegangen? Du hast jetzt gesagt, du hast dich quasi mit deinem Vater dann gemeinsam auf die Waage gestellt, beziehungsweise ihm das so ein bisschen dann nachgeahmt. Wie ist es damals weitergegangen? Also was hast du ausprobiert oder in was für Richtung ist es dann gegangen ab deinem 6., 7. Lebensjahr dann?
Ja, also ich würde einmal behaupten, dass ich so die ersten 4, 5, 6 Jahre, also ich würde jetzt einmal sagen, so richtig Teenager-Alter bis dorthin, habe ich es einfach, glaube ich, mir so richtig normal rennen, also für mich damals normal rennen lassen, gar nicht zu viel gemacht. Und dann ist aber dann so richtig diese, ich glaube so Volksschule, Hauptschulzeit, war es auch von meinen Mitschülern her jetzt noch nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, dass das irgendwie belastend ist. Aber dann, wie ich in eine höhere Schule gekommen bin, da sind halt dann schon eben diese, ja, so mit 14, 15, da ist dann der erste Freund gekommen und natürlich auch der Wunsch noch an, ja, so, ja, dieses Verliebtheitssache, diese Verliebtheitssachen. Und da ist halt dann schon so das erste Mal so, ich muss ja für einen Mann schön sein und ich muss ja für einen Mann schlank sein. Und da bin ich dann richtig so in dieses, ich habe dann leider auch einen Partner, leider, hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber es ist halt dann, ich habe dann einen Partner angezogen, der, an dem das natürlich auch sehr wichtig war, dieses nach außen hin, ja, hübsch zu sein. Und da habe ich dann wirklich das erste Mal angefangen mit Daten, so richtig mit Daten, mit Vergleichen, mit sich nicht gut fühlen, Verbote. Und da bin ich dann wirklich das erste Mal auch richtig in eine Erkrankung gerutscht, wie eben zum Beispiel Bulimie. Das hat mit 13, 14, 15 sowas angefangen.
Okay. Das heißt, du bist da eigentlich dann, blöd gesagt, abgerutscht in was eigentlich gar nicht wolltest und hast es aber schon quasi so mit dem in Verbindung gebracht, ich muss ja für wen anderen schlank sein. Genau. War das so dein Gedanke da dazu?
Ja, Voll. Und natürlich hat man das aber, also es ist jetzt nicht so, das muss ich schon auch zu meiner Verteidigung sagen, dass ich, wie soll ich sagen, es war halt wirklich so, dass, weil oft sag, oft ist es ja so, dass das oft nur unsere Geschichte ist, dass die Außenwelt das ja gar nicht so empfindet. Aber bei mir war es halt dann schon wirklich so, dass ich es halt auch wirklich immer wieder gehört habe. Und dass wirklich Menschen zu mir gesagt haben, ist nicht so viel, du bist dick, wie schaut denn leicht die Jeanshosen bei dir aus, da quillt dir alles aus und so Sachen halt. Also das war halt dann schon wirklich, dass man, das ist jetzt nicht so was, wo man sagt, man hat sich das einbüttet oder das war die falsche. Ich habe trotzdem ein sehr falsches Selbstbild von mir gehabt, das sowieso, weil wenn ich mir jetzt rückblickend Bilder von dieser Zeit anschaue, wo ich mich gefühlt habe, als hätte ich 150, 200 Kilo, so rein vom Körperbild her, habe ich nie anders ausgeschaut wie meine Mitschülerinnen damals, so ja. Mit 14, 15. Also das, aber es war halt einfach wirklich eben, dass da halt wirklich vorwiegend, wenn ich mich so zurückerinnert, ich weiß jetzt nicht, ob das Frauen gemacht haben, aber männertechnisch war es wirklich so, dass die halt wirklich immer das wirklich zu mir auch gesagt haben. Und das war halt dann so das, ja.
Es sind ja wie so kleine Nadelstiche jedes Mal, ja, oder? Ja. Die einfach schon auch treffen, weil das ist jetzt nicht, also man ist ja selbst der Körper quasi, wenn jemand den Körper kommentiert, dann ist das irgendwo immer, dann nimmt man das einfach persönlich.
Ja, volle Fälle.
Also das ist auch das, was ich immer wieder sage, dass man das einfach nicht macht, weil das, man weiß nie, was das in einem anderen Menschen auslöst, egal ob es jetzt vielleicht sogar als Kompliment gemeint ist. Aber ja, Kommentare zum Körper
soll man überhaupt nicht immer machen. Schwierig. Voll.
Du hast jetzt erzählt, dass du damals eine Bulimie gehabt hast. Wie viele Jahre hat es gedauert und wie bist du da wieder rausgekommen oder was hat dir damals geholfen?
Also wie gesagt, ich würde einmal jetzt da so ungefähr Pi mal Daumen sagen, mit 14, 15 hat das angefangen und gedauert hat das Ganze bis zu meinem 19. Lebensjahr, weil dann bin nämlich, dann war das Kinderwunschthema ein sehr großes bei mir. Ja, und da hat sich das einfach komplett verflüchtigt. Das war so, Kinderwunsch und Bulimie ist für mich einfach nicht gegangen miteinander und folgedessen war das einfach wie weg. Also das war nie Thema. Und dann auch die ganzen Jahre über, also ich habe meinen ersten Sohn mit 20, 21 sowas gekriegt und meinen zweiten mit 23, also mit 20 und 23. Und da war das wirklich so die ersten Jahre, also bis zu meinem 25. Lebensjahr war das dann überhaupt kein Thema nicht mehr. Da habe ich das dann, ja, da ist man halt Mama und da kann man ja essen und da muss man ja eh nicht schauen auf sich selber und so Sachen. Also da war das irgendwie so, ja. Aber genau das war halt dann das Fatale, dass ich einfach mich da so ein bisschen, halt gar nicht so gut um mich gekümmert habe. Und dann schon das Gewicht nach den Schwangerschaften halt schon ein sehr, sehr hohes war. Und da ist halt, dann hat das Ganze halt wieder von vorne angefangen. Eben diese Kommentare von außen. Und aber da war halt auch mein Körpergefühl halt, das war halt, dann war ich halt wirklich, da war ich wirklich, das war eigentlich so mein Höchstgewicht und da habe ich mich selber auch nicht wohl gefühlt. Und habe halt nur mich so geglaubt, wieder rausretten zu können. Und da hat es dann langsam wieder angefangen. Nicht immer, auch nicht kontinuierlich, aber schon wieder ein bisschen mehr dann.
Hat das jemand aus deinem Umfeld gemerkt?
Nein.
Okay.
Nein, das war wirklich, also das habe ich das erste Mal dann bewusst angesprochen mit 33 und das weiß ich noch so ganz genau, weil das der Zeitpunkt war, wo ich 40 Kilo dann abgenommen habe und zum Schluss zu, wie aber dann dieses Halten für mich dann wieder so schwer war und ich dann wieder in diese Phase reingerutscht bin. Und das war aber dann schon so die letzte Zeit vor der Trennung von meinem ersten Ehemann. Und da habe ich das erste Mal angesprochen, so ein bisschen so als Rettungsanker. Und er hat aber nicht so reagiert, wie ich mir es erhofft habe.
Mhm.
Und ja, aber darum habe ich mir das so gemerkt. Und das war auch so der Punkt, wo ich gewusst habe, dass das für mich einfach nicht gut ist.
Mhm. Würdest du sagen, dass dir das da dann erst so richtig bewusst worden ist?
Ja, voll. Ja. Das war dann wirklich so der Knackpunkt, wo ich mir denke, okay, diese Krankheit, also ist es eigentlich eine Erkrankung?
Ja.
Ja. Mhm. Diese Krankheit zu haben und vom Umfeld keine Unterstützung, also kein gesehen werden, kein Miteinander nicht zu haben, das wollte ich dann so für mich einfach nicht mehr.
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es ist ja so schwierig, weil gerade bei Magersucht oder eben Essbrechsucht, was auch immer, in was für Richtung es dann geht, viele sehen das halt dann erst, also aus dem Umfeld, wann das wirklich körperliche Schäden mit sich bringt oder wann man das offenbar sieht. Also auch bei einer Magersucht vielleicht dann erst, wenn es wirklich um ein lebensgefährliches Stadium geht, wo die Betroffenen dann einfach schon sehr, sehr mager sind und viel zu niedrigen BMI haben. Nur das Problem ist, dass die Essstörung an sich ja eigentlich eine psychische Erkrankung ist. Das heißt, das entsteht ja im Kopf. Und egal, was für ein Körpergewicht man jetzt in dem Sinn hat, heißt nicht, dass man jetzt dann noch, dass es dann eh noch nicht so schlimm ist quasi, sondern diese Gedanken begleiten einen ja das dann jeden Tag. Und ja, es ist schade, dass das in der Gesellschaft dann oft nicht so ernst genommen wird oder nicht so gesehen wird.
Das stimmt, ja.
Das heißt, du hast gesagt, so mit 33 ist so dieser Gedanke gekommen, okay, das ist für mich nicht der richtige Weg oder das schadet mir.
Mhm.
Wie bist du dann weiter, wie hast du weitergemacht oder was hat dir dann damals geholfen?
Für mich war es eben dann, also ich bin dann nicht, ich habe das so richtig von dem Ganzen, also weggekommen. Ich glaube, dass ich nach wie vor schon eher so ein bisschen die Neigung habe dazu. Also das muss ich schon sagen, obwohl ich weiß eigentlich gar nicht, wie lange meine letzte Bulimie-Attacke war, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, so ganz geheilt unter Anführungszeichen bin ich eh noch immer nicht. Aber so richtig, dass ich sage, wie war der eigentliche Frage jetzt nochmal?
Also wie du damals weitergemacht hast, was dir da ja, geholfen
genau.
hat,
genau.
aus dem Aussatzung
kommen. Es hat nämlich schon ein Randl dort, weil ich dann eben mich getrennt habe und da diese psychische Komponente natürlich schon dafür mitgespielt hat. Ich war dann damals noch relativ schlank und habe dann einen neuen Partner bekommen, der eben dieses ähnliche Denkmuster gehabt hat, noch immer eben mit viel nach außen präsent zu sein und meine Frau muss ja schlank sein, was ja auch völlig legitim ist. Es hat auch jeder Mensch, hat ja seine eigenen Vorstellungen von einer Partnerschaft und auch natürlich auch vom Körperlichen. Nur ich selber war noch nicht so weit, dass ich für mich einen Partner gewählt habe, der mich halt genommen hat, wie ich bin, sondern und das hat dann schon lang dauert und erst dann, wo ich auch dann da gesehen habe, okay, das ist jetzt wieder nicht der Partner, der mich so nimmt, wie ich bin, eben mit allen Pipapo, mit meiner psychischen Erkrankung, mit meiner meiner Essstörung oder mit meinem, ja, und auch mit meiner körperlichen Verfassung. Und ich seit 3,5 Jahren Single bin und dann, also erst seit ich Single bin, habe ich für mich eigentlich gesehen, dass ich gut bei mir bin.
Mhm.
Das war so dieses, nimmer mehr diesen Druck haben von außen, nimmer mehr dieses permanent, dieses kleine Bissacken. Ich habe das zwar heute noch immer, weil, jetzt kann ich schon lachen drüber, mein Vater kann sich es halt noch immer nicht ganz verkneifen, mir ab und zu so Stiche zu verpassen, aber mit dem kann ich schon ganz, ganz anders umgehen, weil ich mittlerweile weiß, und mittlerweile weiß ich auch, dass diese Themen von meinen Ex-Partner auch ihre Themen waren und gar nicht meine Themen.
Mhm.
Und das kann ich mit meinem Papa jetzt auch ganz gut mittlerweile, dass ich einfach dann wirklich sage, du, das ist deine Grenze, das ist deine Wahrnehmung, du würdest das nicht so, du würdest dich da nicht so wohlfühlen, was eh völlig in Ordnung ist. Und seit ich halt einfach gelernt habe, dass das von außen, diese Sticheleien, dass die mich nicht ausmachen und dass die nicht schuld sind, unter Anführungszeichen, mhm, für meine Geschichte. Seitdem geht's mir richtig gut.
Voll schön.
Mhm. Voll.
Also würdest du schon sagen, dass es da voll wichtig ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen?
Unbedingt. Also das habe ich wirklich, ich habe irrsinnig lang Angst gehabt vor dem Alleinsein. Das war auch der Grund, warum ich gleich wirklich von einer unglücklichen Partnerschaft in die nächste gerutscht bin, weil ich mir einfach gedacht habe, ich kann ja alleine gar nichts. Ich bin ja alleine niemand, ja. Und habe immer so Angst gehabt vor dem Alleinsein und ich schaffe das alles nicht. Und zum Ende der zweiten Beziehung hin ist mir einfach dann wirklich bewusst worden, ich muss einfach mich zuerst einmal finden, einmal schauen, was ist mir wichtig, wie fühle ich mich wohl, was brauche ich, dass es mir gut geht. Und erst dann ziehe ich halt das auch an, was für mich einfach wichtig ist.
Mhm. Ja, es wird wahrscheinlich auch so sein, oder das, was man selbst ausstrahlt, zieht man auch an, so wie du das jetzt gerade gesagt hast. Und wenn du selbst quasi weißt, wer du bist, was dich ausmacht, was du willst, was deine Werte sind, kannst du es auch ganz anders kommunizieren und ziehst dann vielleicht auch andere Leute an oder weißt relativ schnell, passt derjenige zu mir oder eben auch nicht.
Mhm.
Ich würde mit dir noch gern über das Essen an sich sprechen, weil natürlich geht es viel ums Körperliche, aber ich glaube, dass die Ernährung und das Essverhalten an sich da ja eine sehr große Rolle spielt. Wie würdest du so, also vor allem früher, wie war da dein Verhältnis zum Essen?
Also ich habe das Essen eigentlich immer als Belohnung gesehen, als Glücksgefühl und habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich habe nie ein Sättigungsgefühl gehabt und auch nie, Sättigungsgefühl war einfach nie da und ich habe dann ganz oft auch einfach diese Körpersignale übersehen, dass ich einfach wirklich immer gedacht habe, boah, ich will einfach nur essen, 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 weil nur dann fühle ich mich gut, nur dann fühle ich mich wohl. Und ja, und das war halt immer, es war einfach immer prinzipiell, wenn ich für mich gesehen habe, dann war einfach dieses Übermaß. Aber natürlich, wenn du dann von außen halt immer hörst, das darfst du nicht essen und das darfst du nicht essen, ist das halt immer so ein schwieriges Verhältnis, weil auf der einen Seite hast du im Hintergrund immer dieses kleine Teufelchen sitzen, der was sagt, und du in einer Pizzeria darfst aber nur einen Salat essen und beim Mäcki darfst du aber nur einen Salat essen und so. Und andererseits hast du aber diesen Drang, dich zu befriedigen mit der Ernährung. Das war für mich immer total schwierig zu handeln, dieses ich darf ja nicht, aber ich will aber. Und so. Und darum ist mir, also habe ich da immer, glaube ich, schon ein relativ schwieriges Verhältnis gehabt.
Mhm. Das ist, sowas finde ich auch total schwierig, oder? Weil gerade so diese Verbote führen ja dann vielleicht auch wieder dazu, dass man das noch umso mehr haben will. Und wie du sagst, mit diesem, verknüpft dann mit diesem schlechten Gewissen, wo man sich selber ja dann oft auch abwertet. als Person, obwohl ja eigentlich das Essen, was man gerade gegessen hat, an selber ja eigentlich nicht ausmacht. Mhm. Aber trotzdem wird da das Essen und auch man selbst sehr moralisiert, je nachdem, was man dann jetzt eben auswählt, oder? Wie hast du das für dich wahrgenommen?
Ja, auf alle Fälle. Also, es ist, ja, schwierig.
Du hast da jetzt voll was Wichtiges gesagt, nämlich, dass du da ja einerseits dieses schlechte Gewissen gehabt hast, diese negativen Gefühle, wenn du was gegessen hast, was scheinbar verboten war. Und gleichzeitig aber eben diesen Drang, das unbedingt essen zu wollen, weil es ja irgendwo eine Belohnung ist und die in dem Moment glücklich gemacht hat. Was hätte dir damals geholfen? Also was hättest du damals gebraucht?
Ich glaube, dass nicht nur damals, sondern dass es heute auch noch immer ein großes Thema ist, ist einfach diese Wertigkeit. Ja, natürlich ist Essen, wissen wir, braucht man zum Überleben. Aber für mich war das so schwierig, diese doch sehr hohe Wertigkeit. Das heißt, ich bin ja in der Früh schon aufgestanden und habe mir schon gedacht, so, und was kann ich mir heute? Was ist ich heute? Und kaum habe ich das letzte Weckerl gegessen gehabt, habe ich mir schon gedacht, und was mache ich mir eigentlich heute zum Mittag und so. Und ich habe mir einfach so für mich selber auch gewünscht, natürlich auch von meinem Außen, dass ich andere Ziele, also dass ich mit was anderes ein Glücksgefühl mir erschaffen kann. Dieses nicht mehr dieses Getriebensein von diesem ständigen, was kann ich nur essen und was kann ich aber viel essen und was hat aber wenig Kalorien und, sondern dass ich einfach wirklich hergehe und diesen Gedanken vielleicht auch von außen, dieses Verständnis, hey, ich weiß, dass das Essen jetzt gerade ein großes Thema ist, aber wie war's, wo ich mal eine Runde spazieren gehen oder ja, so Sachen halt, oder gehen wir ins Kino und aber dass es auch dort völlig in Ordnung ist, natürlich geht's dann wieder um die Popcorn, ja. Aber ja, aber einfach dieses Verständnis und dieses Sein dürfen und einfach diese Kraft von dem Essen halt ein bisschen zu schmälern.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil man kann ja nicht ohne essen. Das ist ja das Problem.
Genau.
Wenn man sonst irgendwie eine andere Sucht oder ein anderes Problem hat, dann sagt man, okay, dann mache ich das halt jetzt nicht mehr. Es geht beim Essen nicht. Und das, was du ansprichst, ist aber auch total wichtig, nämlich, dass das Essen so auch so ein bisschen an Macht verliert. Nämlich, dass das jetzt nicht darüber entscheidet, wie dein Tag verläuft, sondern dass du eben, wie du sagst, auch andere Möglichkeiten findest, die glücklich machen, die dir Zufriedenheit bereiten.
Genau. Voll. Und das halt aber auch natürlich auch mit Menschen, die das halt schon einfach, und ich sage das immer wieder, das hat aber oft gar nicht so viel mit Essen zu tun, sondern generell, jeder Mensch hat Krisen im Leben und sei es eben eine Essstörung oder sei es eine psychische Störung oder Traumen. Und ich glaube immer, dass wir Menschen nicht an der Krise zerbrechen, sondern an dem, dass wir keinen Rückhalt von außen haben, zum Teil. Also das ist viel, viel wichtiger, dass man halt wirklich Leute an seiner Seite hat. Menschen, die sehen, hey, ich sehe, dass du da in einer Krise bist, dass dich da was beschäftigt, sei es eben Essstörung, sei es psychische Erkrankungen, sei es Traumen, und da ist es oft, ich vergleiche es immer so gut mit meiner Panikattacke. Ich leide auch unter Panikattacken und habe da ganz, ganz lange Menschen um mich gehabt, die einfach immer gesagt haben, jetzt stell dich nicht so blöd, das kann ja nicht sein, das ist ja ganz einfach, beruhig dich, sitz dich hin. Und mittlerweile habe ich, weiß ich halt, wenn ich eine Panikattacke habe, ist es das Wichtigste, dass wer sie neben mir hinsitzt und einfach ganz ruhig normal atmet und mir so sagt, ich brauche nur mitatmen. Und so ist es einfach auch bei einer Essstörung zum Beispiel, dass man halt einfach Menschen hat, die einfach da sind und einfach die sehen und spüren und die nicht verurteilen für das, was du gerade erlebst und was du gerade spürst.
ist total schön, was du sagst und auch total nachvollziehbar, weil ich glaube, gerade bei Essstörungen geht es ja dann vor allem gerade wieder ums Essen, eigentlich nicht um die Person an sich, die vielleicht auch einfach nur gesehen werden will, sondern oft geht es ganz viel darum, eben ob sie jetzt was isst oder nicht, so auf die Art. Und ich glaube, wie du sagst, wenn man da mehr Rückhalt auch kriegt und angenommen wird, so wie man ist, und da vielleicht gar nicht so das große Thema drum gemacht wird, dass das allein schon sehr, sehr unterstützen kann, oder?
Auf alle Fälle.
Das heißt, das hättest du dir damals gewünscht, so in der Art zu bekommen.
Ja.
Hast du die damals irgendwem auch anvertrauen können?
Nein, gar nicht. Ja.
Und wie hast du das in deinem Umfeld erlebt? Weil du hast jetzt gesagt, dein Papa hat ja irgendwo auch quasi ein Thema mit seinem Gewicht oder mit seinem Körper gehabt. Wie war das so unter Freundinnen oder Bekannte?
Ich habe das tatsächlich erst das erste Mal so richtig angesprochen und auch mir zugestanden, das Ganze öffentlich zu machen, auf meinem Instagram-Account. Und da habe ich wirklich durchwegs positive Erfahrungen machen dürfen, indem das wirklich total viel gesagt haben, wow, du bist, ich finde das so toll, dass du das ansprichst und dass du da anderen Menschen, weil da reden wir ja mit Sicherheit nicht nur von Frauen, anderen Menschen auch Mut machst, dass man da auch öffentlich reden darf und dass man halt einfach auch kein schlechter Mensch nicht ist, wenn man ja eben zum Beispiel eine Essstörung hat oder so oder eben eine psychische Erkrankung hat. Und das ist tatsächlich noch nicht so lange her, aber wie gesagt, ich habe Gott sei Dank wirklich durchwegs positive Rückmeldung. Natürlich weiß man halt natürlich nicht, was hinter, was halt gesprochen wird, was ich nicht erfahre, aber das ist mir ehrlich gesagt mittlerweile egal.
Ich glaube, dass das auch total wichtig ist, dass man da offener drüber spricht, auf weil alle Fälle. Ansonsten hat ja jeder für sich dann irgendwie das Gefühl, man ist die Einzige mit dem Problem.
Ja.
Und alle anderen haben das nicht. Und dann kommt man aber drauf, okay, eigentlich bin ich da gar nicht die Einzige, sondern da gibt's viele, viele mehr, die da Schwierigkeiten haben damit. Jetzt hat's bei dir ja noch nicht wirklich Social Media gegeben. Natürlich jetzt in den letzten Jahren und du bist ja auch auf Insta und so weiter aktiv. Aber was glaubst du, was hat da Social Media auch für eine Rolle? Weil einerseits kann man es ja positiv sehen, weil es aufklärend ist und auch eben so Leute wie du öffentlich drüber sprechen und da Mut machen anderen. Gleichzeitig wird aber sehr viel miteinander verglichen, beziehungsweise vielleicht da unrealistische Bilder gezeigt. Ja, wie würdest du das bewerten oder wie siehst du die Social Media in dieser Rolle?
Ich glaube, dass es wieder mal ganz, ganz wichtig ist, wie sehr man in sich selber ruht, wie sehr man selber weiß, dass das, wer man ist, was brauche ich, damit es mir gut geht, was wünsche ich mir, dass ich, was brauche ich, dass ich glücklich bin, und da bin ich schon davon überzeugt, dass da natürlich eine gewisse Lebenserfahrung mitspielt. Und ich kann das zum Teil schon nachvollziehen, wenn ich das überlege. Also ich arbeite da relativ viel mit Jugendlichen, die sind noch nicht so weit und die haben dieses Gefühl, dieses Körpergefühl für einen selber noch nicht. Die sind ja, man muss sich das ja vorstellen, natürlich mitten in der Pubertät, das ist sowieso die Hölle per se schon einmal.
Ja.
Und dass man da dann total schnell verleitet ist, andere anzuhimmeln, und da, ich kann das voll nachvollziehen, und das ist halt, ja, da muss man halt wirklich aufpassen und beziehungsweise halt eben gerade deswegen total viel mit einer Aufklärungsarbeit halt agieren, weil wir haben da vielleicht ein bisschen leichter reden mit einer Reife und mit einer Lebenserfahrung, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, da wirklich auch jetzt erstens einmal die Teenager-Mütter, also die, oder nicht nur die Teenager-Mütter, sondern wirklich von klar auf, wenn es um eine Elternrolle geht, da wirklich zu sensibilisieren. Und ich habe es so witzig gefunden, kann ich jetzt ja ganz kurz noch schnell, wenn ich darf,
ja,
noch schnell eine Geschichte erzählen. Ich habe vorige Woche einen Teenager-Schmink-Workshop bei mir im Studio gehabt und habe da zwei Mädels gehabt und ich mache das immer ganz gern, nach diesem Schmink-Workshop die zwei Mädels vor einen Spiegel zu stellen, oder ist wurscht, ob es jetzt ein Einzel- oder Freundinnen-Workshop ist, und möchte immer da ganz gern das zu sensibilisieren, dass sie wunderschön sind und wie wichtig es ist, dass sie jeden Tag selber positive Affirmationen sagen dürfen, dass zum Beispiel schöne Augen haben, dass sie gut sind und. Und die zwei Mädels, was ich vorige Woche da gehabt habe, waren super, die haben extrem gut mitgemacht und dann ist die Mama reingekommen und hat die zwei Mädels angeholt und sie stehen so vor dem Spiegel und ich sage, ah, das passt, aber wenn die Mama jetzt auch da ist, dann werden wir gleich mit der Mama auch dasselbe Spiel machen und einmal fragen, ob die Mama sie eigentlich auch in den Spiegel schauen kann und sie selber einmal auch so zwei, drei liebevolle Worte über sich sagen kann. Und die Mama ist wirklich vor dem Spiegel gestanden und hat gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Und da ist mir das wieder aufgefallen, dass man immer wieder sagt, ja, die Jugendlichen heutzutage und Social Media und, aber es liegt da schon zum Teil auch viel an der Führung der Eltern, dass man einer mitgibt, wirklich von klar auf, ein gutes Körper- und Selbstwertgefühl.
Oder ihnen das ja auch vorleben kann.
Genau.
Also ich glaube, Sorgen ist natürlich auch wichtig, aber wenn vielleicht die Mama schon immer mit einem sehr ernsten Blick vorm Spiegel steht,
genau,
und sie da betrachtet und dann das Gewand wieder wechselt, weil sie sich doch nicht so wohl fühlt oder wie auch immer. Oder dann irgendwie sagt, na, ein Bikini, das schaut gar nichts aus. Dann nimmt man das natürlich auch auf. Und wie du sagst, das kommt immer auch drauf an, wie schaue ich mir denn dieses Videos auf Social, genau, Media an? Habe ich da eh schon ein gutes Gefühl in mir? Und das macht mich dann quasi, also berührt mich dann weniger, wenn ich dann irgendwelche Videos sehe, die vielleicht aber andere dann total triggern, weil sie sich eigentlich total unwohl fühlen oder eben nicht vor den Spiegel stehen können und sie dann schön finden. Und da finde ich es auch ganz wichtig, wie du sagst, eben, dass da die Eltern ja eine sehr wichtige Rolle haben eigentlich in dem Zusammenhang, nämlich auch als Vorbilder. Jetzt ist natürlich schwierig, weil Eltern sind ja auch keine Übermenschen in dem Sinn und sind eben auch nur ganz normale Leute,
ja,
auch wenn man das vielleicht als Kind ein bisschen anders da sieht. Und kennen vielleicht auch bei gewissen Sachen nicht so dafür, was sie weitergeben und was nicht. Aber was würdest du jungen Eltern, frisch gebackenen Eltern mitgeben wollen?
Ich kann es nur eben von mir sagen, ich bin ja dann da auch ein bisschen Elternzeit habe ich auch schon hinter mir. Also meine Kinder sind 23 und 20. Und witzigerweise habe ich erst gestern mit jemandem drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, eigentlich heißt es, Kinder in die Welt zu setzen, nicht, dass wir eine 1-zu-1-Kopie von uns erhalten werden, weil man hat natürlich Vorstellungen, man hat natürlich Werte, man hat natürlich Ideen, wie man eben seine Kinder erzieht. Schlussendlich ist es aber so, dass das ganz, ganz oft nicht aufgeht und dass das ganz, ganz oft anders kommt, weil wir eben individuelle Menschen haben. Und ich kann das wirklich nur an jeden sagen und raten. Es werden ganz, ganz oft Phasen kommen, wo man eben mit Kindern aneckt und wo eben die Meinungen von Kind und Eltern auseinandergehen werden. Das Wichtigste ist einfach wirklich, seine Kinder zu sehen, zu verstehen, dass halt egal mit welcher Geschichte oder wie sie sich wirklich entwickeln, ist einfach das Allerwichtigste, dass man einer trotzdem sagt, hey, egal in was für Richtung du gehst, ich bin da für dich. Mhm. Und auch wenn ich vielleicht jetzt nicht hundertprozentig hinter deiner Entwicklung, hinter deinem Lebensweg stehen kann, weil ich halt vielleicht andere Ansichten habe oder was auch immer. Aber du bist trotzdem gut, wie du bist. Und ich liebe dich über alles. Und ja, das ist einfach das Wichtigste, dass die Eltern da sind. Und ich mache das bei meinen so und ich habe das auch bei meinen Eltern extrem geschätzt, dass meine Eltern haben sich für mich wahrscheinlich auch bestimmt einen anderen Lebensweg erhofft und erdacht. Und trotzdem haben sie mehr wie einmal immer wieder gesagt, wir sind da für die, egal was passiert. Und das ist einfach dieses Hinterarmstehen und dass man sich als Kind von den Eltern verstanden und auch gesehen sieht oder fühlt. Ja.
Ja.
Genau.
Also einfach die Beziehung zum Kind, oder? Also, dass da quasi keine Vorwürfe da sind, sondern ganz viel Zuneigung und dass man eben für das Kind auch da ist, egal was ist. Würdest du aber sagen, dass es wichtig ist, an sich selbst zu arbeiten?
Unbedingt.
Als Eltern, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man da vielleicht manchmal ein bisschen unreflektiert ist, eben was für Gewohnheiten oder was für Glaubenssätze man seinen Kindern eigentlich mitgibt, die man vielleicht eben selbst schon so gelernt gekriegt hat und aber gar nicht sieht.
Mhm. Ich glaube auch, das ist ein riesengroßer Faktor, glaube ich, ist einfach die Kommunikation.
Mhm.
Das ist ganz, ganz wichtig und man hat oft als Erwachsener, und da erwische ich mich selber immer wieder dabei, dass wenn deine Kinder dir was sagen, dass man das sofort irgendwie anwickelt, so, naja, was, du kennst dich ja nicht aus, du bist ja noch jung.
Mhm.
Aber dass man sich das wirklich auch als Elternteil oder generell jetzt, dass man sich das generell anhört, einmal wirklich einmal zu und einmal fragt, was macht das jetzt mit mir, was der jetzt zu mir gesagt hat. Ja, oder? Und das ist einfach auch so wichtig, dass man auch Kinder, dass man da einfach das Gesagte nicht antut, sondern dass man wirklich sagt, wir haben keine Lebensanleitung nicht mitgekriegt, ja.
Mhm.
Und wir dürfen sie ja auch als Elternteil genauso in einer weiterentwickeln. Und ich sehe das bei meinen Eltern auch. Die sind beide mittlerweile 75. Und ich habe erst die letzten 2-3 Jahre, erst jetzt, wo ich an mir gearbeitet habe, wirklich mir getraut, Grenzen zu setzen und auch wirklich auch mal zum sagen, so wie kurzes Beispiel von meinem Vater letztens, ich habe im Garten gearbeitet und habe Mutz um eine ganz schwere Arbeit gemacht, mehr oder weniger, und mein Papa sagt dann, ah super, dass du das magst, da gehen wieder so 1-2 Kilo werden da wieder ein bisschen weniger, und ich habe mich dann umgedreht und habe ihn angeschaut und habe gesagt, Papa, ich will das nicht, das nicht, dass du das jetzt zu mir sagst, ich finde das nicht gut, ich finde das trifft mich und ich mag das einfach nicht. Und das habe ich aber noch nie gemacht. Das habe ich nie gemacht. Ich habe immer, wenn er was gesagt hat zu mir, habe ich das halt immer runtergeschluckt und habe mir gedacht, ja, lass ihn halt reden.
Mhm.
Und jetzt ist aber auch so, dass er hat zwar nicht viel gesagt dazu, aber er schaut mich an und ich habe gesehen, dass er es verstanden hat. Und das ist auch so wichtig, dass man wirklich miteinander, dass man auch als Kind eben, dass die Eltern lernen, dass auch Kinder was sagen dürfen, dass die einfach auch an einer Grenze setzen dürfen. Das ist auch so wichtig.
Und,
und auch als Eltern da darf man auch an sich arbeiten und einmal sagen, ah, okay, das war jetzt wirklich nicht gut, was ich gemacht habe. Oder das ist so wichtig, das miteinander kommunizieren.
Ja. Und ich habe das jetzt da so schön gefunden, dass du sagst, dass die Eltern ja manchmal auch von den Kindern dann was lernen vielleicht.
Genau.
Und das dann hinterfragen, weil Kinder vielleicht auch manchmal ein bisschen ein Spiegel sind oder man das dann hinterfragen anfängt. Und Was ich auch wichtig finde, so wie du das gesagt hast, dass man das nicht bagatellisiert. Also wenn jetzt das Kind quasi vor einem steht und sagt, Mama, ich bin so dick, dass man nicht sagt, okay, das stimmt ja nicht, sondern dass man sich da vielleicht auch Zeit nimmt, mit dem Kind das zu besprechen, oder?
Ja, drum, das ist das, was ich vorher gesagt habe, dass man das auch wirklich, dass man das Kind auch sieht. Weil wenn du zu deinem Kind sagst, ah, das ist ein Blödsinn, dann fühlst du dich als Kind nicht verstanden, dann fühlst, dann fühlst du dich nicht gesehen. Weil, und selbst wenn es nicht so ist, ja, ist es ja trotzdem dem Kind seine Wahrnehmung und trotzdem dem Kind seine Gefühlslage. Und es macht einfach, wenn man sich da in unsere Kindheit zurückversetzt, wo würde ich als Kind hingehen wollen zu einem Menschen, die was sagt, geh, stell dir nicht gar so, oder zu einem Menschen, die was sagt, echt, findest du das jetzt so, woran, also was, warum empfindest du das so, dann würde ich immer zu dem gehen, der, wo ich mich verstanden fühle.
Ja, das stimmt. Weil man dann auch die Möglichkeit hat, das einmal auszusprechen, genau, was man sich denkt, und manchmal wird es dann für einen selber ja dann schon klarer.
Und das ist immer so, wenn, sobald man was ausgesprochen hat, verändert sich die Wahrheit und verändert sich die Realität, und das ist einfach ganz, ganz was Schönes und ganz, ganz was Wertvolles.
Ja. Ich glaube halt, was so schwierig ist, weil man wünscht sich das ja als Eltern auch, dass sie die Kinder wohlfühlen.
Auf alle Fälle.
Dass sie sich schön finden. Und vielleicht ist auch dieses, wenn das Kind dann kommt, Mama, ich bin so dick oder was auch immer dann gesagt wird, vielleicht da irgendwo so ein bisschen wie ein Schlag ins Gesicht, weil man das ja eigentlich nicht erhofft hat oder nicht wollte, dass dieser Satz irgendwann einmal kommt, sozusagen.
Obwohl ich das muss jetzt fairerweise, wenn du das jetzt so sagst, so wie reagierst du denn wirklich richtig? Also es ist als Elternteil eh nicht einfach. Nein, also das muss man eh wirklich sagen, weil eben ja, es ist wirklich, also das ist, glaube ich, ein ganz ein gutes, wie geht man wirklich als Elternteil um, wenn sein Kind erstens einmal selber kein gutes Körpergefühl nicht hat, beziehungsweise auch bodygeschämt wird, ja. Weil da geht's ja auch um Schulklassenötern, also Schulmitschüler, ne? Also, das ist, also ich glaube, dass da ganz viel Aufklärungsbedarf, ja, auch gut war, ja, wenn man das.
Auf jeden Fall. Mhm. Auch für Erwachsene, weil manchmal ist das ja, kommt das vielleicht sogar von Lehrer, von, ja, irgendwie im Sport oder was, von irgendwelchen Trainer, die das so beiläufig ins Gesicht schmeißen. Und ja, eben, ich glaube, gerade Kinder und Jugendliche sind so extrem offen für alles und die saugen das dann so auf und das setzt sie irgendwie fest und man glaubt dann, dass das wirklich so ist oder man nimmt es dann viel ernster, als die Person das eigentlich gemeint hat.
Ja, das auf alle Fälle. Also, ja. Man kann das halt einfach auch nicht gut. Und das, was ich auch glaube, ist, es kommt natürlich dann auch immer wieder drauf an, und das ist auch immer so dieses, das, was sich gegenüber von unserer Jugend und Kindheit verändert hat, ist eben auch Social Media im Sinne von geschriebenen und gesprochenen Dingen, ja. Weil heutzutage müssen sich Kinder mit Texten, werden mit Texten konfrontiert, und es ist immer nur ein Unterschied, ob jemand vor dir sitzt und das, oder ob er was gesprochen sieht oder ob er was liest, weil was Gelesenes kommt immer ganz anders drüber wie was Gesprochenes, alleine von den Emotionen her, und das können Kinder und Jugendliche noch nicht differenzieren, was hat der jetzt wirklich gemeint, und dann ist das einfach viel, viel intensiver und ja.
Absolut. Und man traut sich vielleicht da Sachen eher schreiben, als dass man es wirklich ins Gesicht sagt. Das kommt ja dann nur dazu.
Genau.
Dass man das dann im Affekt vielleicht auch schreibt und da gar nicht irgendwie, ja, ist ja bei Erwachsenen oft auch nichts anderes. Genau. Also das betrifft ja nicht nur Jugendliche. Und es stimmt, dass da sicher so dieses digitale Zeitalter, wo das halt immer direkt möglich ist, dass man mit wem kommuniziert, da noch viel intensiver ist das Ganze, im Gegensatz zu früher, wo man es ja eben nur so persönlich sagen hat können. Also das ist sicher ein großes Thema. Mir würde nur interessieren, welche Glaubenssätze haben die da damals, vielleicht auch noch heute begleitet, rund um deinen Körper, rund ums Essen? Welche Gedanken hast du da immer wieder gehabt?
Das ist jetzt eine gute Frage, beziehungsweise was habe ich für Glaubenssätze gehabt? Es war auf jeden Fall so, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass man eben bewertet wird und dass man nur ein guter, erfolgreicher Mensch werden kann, wenn man, also das Problem ist, dass man erstens in ein Klischee rutscht und zweitens dick sein ja immer mit faul assoziiert, und das war einfach das, wo ich mir immer gedacht habe, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss ja schlank sein, weil nur so bin ich erfolgreich. Ich muss ja schlank sein, weil nur so werde ich als liebevoll mit der Traumfrau zum Beispiel verglichen. Und das ist einfach das, wo, und diese Glaubenssätze haben mich halt immer begleitet, wo ich mir gedacht habe, ich kann ja nie, ich bin ja niemand und ich kann ja nie wer werden, wenn ich nicht schlank bin. Weil eben, oder auch gesund.
Ja.
Ich will ja sowieso nicht alt, weil nur schlanke Leute werden alt. Zum Beispiel. Also das waren schon immer wieder so diese, ich kann nichts werden, ich werde einfach nicht erfolgreich, aber ich werde einfach nicht glücklich, wenn ich nicht schlank bin.
Wenn das jetzt jemand ist, der auch, ja, nur ein junger Mensch quasi, der sich genau dieselben Dinge denkt oder sich da selber einschränkt durch diese Glaubenssätze, was würdest du diesem Menschen, dieser Frau gerne mitgeben?
Für mich ist es ganz, ganz wichtig, oder ich kann es einfach nur von mir auch sagen, dass ich gemerkt habe, dass es einfach überhaupt nicht darauf ankommt, wie körperlich, also wie man ausschaut. Natürlich hat es auch was mit einer Selbstliebe und mit einer Wertschätzung zu tun, wenn ich mich wohlfühle in meiner Haut, ja. Aber es ist, der Mensch macht so viel mehr aus wie der Körper. Es ist viel, 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 viel wichtiger, wenn man strahlt und wenn man lacht. Und ich vergleiche das auch immer wieder, wenn ich ein Gegenüber von mir stehen habe und ich das Gefühl habe, ich möchte mein Gegenüber jetzt da was Gutes tun, was glücklich machen, dann mache ich den ja nicht glücklich mit dem, dass ich mit meiner körperlichen Hülle, sondern dann mache ich mir glücklich mit meinen Augen, mit meinem Lachen, mit einem Kompliment, mit liebevolle Worte, mit einer Empathie, mit Verständnis. Und da ist, es ist viel, viel wertvoller, ein herzlicher, liebevoller Herzensmensch zu sein, als also das Körperliche hat überhaupt nichts mit der Seele und mit dem Wesen zu tun, sondern man sollte viel mehr an seiner liebevollen Art arbeiten, und da ist man viel, viel glücklicher als, ja.
Ja, voll schön, was du da gerade gesagt hast, weil das Körperliche, das Essen vielleicht da, das macht dann ja nicht aus, das ist ja nicht das Einzige, auf was es drauf ankommt. Und ich finde das da immer so schade, wenn das quasi den ganzen Tag oder die ganzen Gedanken eigentlich einnimmt und man dann nicht in der Lage ist, über Dinge nachzudenken, die halt wirklich wichtig sind. Nämlich alles, was du gesagt hast, dass man trotzdem ja ein liebevoller Mensch ist, dass man trotzdem erfolgreich sein kann in dem, was man tut. Und das finde ich einfach wahnsinnig schade, wenn man sich das nehmen lässt oder wenn man das irgendwie so bestimmen lässt von dem, was, wie man ausschaut vielleicht oder eben wie man sich körperlich fühlt.
Mhm. Volle Fälle, ja, das stimmt.
Jetzt haben wir ja sehr viel über deine Vergangenheit geredet und über das, ja, wie so dein Weg war, was du für Erfahrungen gemacht hast, was du gelernt hast da im Laufe der Zeit. Was wünschst du dir persönlich für die Zukunft?
Ich wünsche mir für mich jetzt oder für allgemein?
Ganz gern beides, aber vor allem für die.
Für mich selber wünsche ich mir, dass ich weiterhin so reflektiert bleibe und so lernbereit bin. Das ist das, was ich für mich, das liebe ich an mir so unpackbar, dass ich mich selber jeden Tag, erstens einmal, was ich extrem liebe an mir, ist, dass ich jeden Tag mit einem Lächeln aufstehe. Und das wünsche ich mir, dass ich mir das ewig und nur 3 Jahre beibehalte. Und das, was ich auch so liebe an mir, ist, dass ich so unglaublich lernbereit bin und immer wieder was Neues probiere, wo ich einfach wirklich jeden Tag bereit bin, die beste Version von mir selber zu werden. Und ohne aber, dass ich dieses höher, schneller, weiter, sondern ja einfach mit gesunden Schritten, wertvollen Schritten für mich in einfach wachs in der Selbstliebe und im Selbstwert.
Mhm.
Das ist so mein Wunsch an mich, dass ich das so beibehalte und dass ich einfach weiterhin erkennen darf, wie wertvoll eigentlich unser Leben ist.
Mhm. Wow, voll, voll schön. Und wie du sagst, man lernt ja nie aus. Nein. Also man kommt ja diesen einen Zustand, den man sich wahrscheinlich erhofft, dass alles perfekt ist und alles super und man sich wohlfühlt zu 100%, der kommt wahrscheinlich nicht, sondern es ist ein tägliches an sich arbeiten und ein tägliches Lernen und das ist voll schön, dass du das auch so in deine Zukunftswünsche mit einbaust.
Ja, aber es ist einfach, man macht sich einfach selber viel zu viel. Es ist eh okay, man darf sich schon, man hat schon Erwartungen und Vorstellungen, aber die werden sich halt erfahrungsgemäß, wird sich das halt immer wieder ein bisschen verändern und das darf auch sein und
genau. Vielen, vielen Dank, Beatrix, dass du da deine Geschichte erzählt hast.
Sehr, sehr gerne. Ich sage danke für die Einladung auf jeden Fall.
Und da einfach ganz, ganz vielen Frauen Mut gemacht hast da draußen, weil ja, es gehört einfach viel mehr drüber geredet.
Unbedingt, auf alle Fälle. Und ich bin da immer ganz, ganz vorn dabei, dass ich da, weil mir das so unglaublich wichtig ist, dass Frauen da draußen sehen, dass es wichtig ist, dass man halt einfach so sein darf, wie man ist, weil erst dann ist man glücklich.